Weihnachtsmarkt orientiert sich, dass das Verhältnis von Einladung zu Besucherzahl so unangenehm klein ist, das wusste ich nicht. Wir haben über 1000 Einladungen verschickt. Und
das macht er auch nicht.
Wir selber waren von dem Thema richtig, ich will nicht sagen, überrascht eigentlich nicht, aber überwältigt. Und wir haben das zum ersten Mal gehört in einem zufällig angestellten Radiobeitrag. Der fing aber schon, wir hatten den Anfang verpasst und haben gedacht, mein Gott, was für ein toller Vortrag. Und erst am Schluss erfuhren wir, von wem der Vortrag ist. Und dann war das sozusagen Ehrensache, dass wir angefragt haben, ob er vielleicht nicht diesen Vortrag hier auch mal halten könnte. Wir haben auch dieses Buch dann gekauft, was so für das Nachlesen gut ist oder wenn man sich intensiver befassen will. Aber jetzt ist es halt eher ein Kolloquium als eine Vortragssituation. Das finde ich auch sehr schön und ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind.
Ja, guten Tag allerseits. Also ich danke für die Einleitung und auch für die Einladung. Das ist ja wirklich eine tolle Sache. Ich weiß noch genau, als Sie mich angerufen haben und mir das erzählt haben, dass Sie das im Deutschlandradio Kultur wahrscheinlich, glaube ich, gehört haben, das berührt einen als Autor natürlich sehr, weil man dann sozusagen auf einmal so ein Echo zurück hat, dass es das, was man irgendwie verbrochen hat sozusagen als Buch, dass das auch Leuten etwas bringt. Ich werde im Ganzen versuchen, ein bisschen auch zu erläutern, wie es zu dem Buch und zu der Thematik gekommen ist. Das finde ich nämlich, wie es in der Kunstakademie zu der Thematik gekommen ist und auch bei mir dazu gekommen ist, weil das finde ich einen derzeit sehr interessanten Punkt mit den jüngeren Künstlergenerationen. Also wenn man ist es natürlich auch sehr schön, zu 40 Jahre Kulturbahnhof Eller sozusagen etwas zu machen. Also Kunst und Ökologie, das ist plötzlich, wenn man das so sagen will, ein brennendes Thema, ja, leider in mehrfacher Hinsicht. Und ich glaube, es ist eines der ganz großen Themen der Kunst in unserem 21. Jahrhundert. Zugleich ist das Thema eigentlich schon recht alt und dann werden wir auch sehen, was es dabei noch an sich hat. Es ist, wie gesagt, eines der ganz großen Themen in der Kunst in diesem 21. Jahrhundert, aus verschiedenen Gründen. Zum einen natürlich, weil wir, ich meine, das sieht man ja hier bei diesem Frühlingswetter, auch bei dem Wetterumschwung von gestern, vorgestern auf heute, man sieht, dass wir mitten in dem Sinn, was man die Klimakrise nennt. Und es ist sehr interessant, dass die Wissenschaftler jetzt eigentlich einen semantischen Wandel durchgeführt haben, letztlich in den letzten 2-3 Jahren. Und weil man, also ich sehe das eher aus der französischen Diskussion, weil ich eigentlich in Frankreich lebe, aber da die Wissenschaftler haben das Wort Klimakrise durch das Wort Klimaumbruch ersetzt. Ja, in letzter Zeit ist sehr interessant zu sehen, wenn sie auch in die Zeitungen so gehen, sehen sie das ganz stark. Und diese Idee sozusagen, dass wir eigentlich nicht mehr in einer Klimakrise sind, sondern jedenfalls in einem Klimaumbruch, sieht man an einem Detail, das aber natürlich ein ganz zentrales Detail ist, sehr stark. Im Jahr 2015 bei den Verträgen von Paris, also Les Accords de Paris, wurde ja als Ziel festgelegt, dass die Klimaerwärmung seit Beginn der Industrialisierung bis zum Ende des Jahrhunderts, also bis 2100, war das Ziel, dass die Erwärmung seit Beginn der Industrialisierung nicht über 1,5% gehen soll. Aber jetzt im Jahr 2024 haben wir genau das schon erreicht. Also wir haben eigentlich das erreicht, was man sich 2015 bis zum Ende des Jahrhunderts vorgestellt hat, hat man in einem Jahrzehnt erreicht. Ja, das zeigt irgendwie sehr viel. Das muss natürlich nicht sein, dass man da sozusagen dystopische Vorstellungen hat, aber es betrifft sozusagen ganz existenziell eigentlich alle von uns und natürlich auch die Künstler und die Künstlerinnen und Künstler. Da gibt es viele, die sich engagieren, beziehungsweise auch viele, die sich dessen bewusst sind. Und ich glaube, etwas, womit ich dann enden möchte, ist dabei auch ganz stark, es ist eigentlich letztlich ein Wandel auch des Weltbildes, das stattfindet und damit eigentlich der Rahmen, sozusagen der Rahmenbedingungen von Kunst. Sozusagen, wir kommen mit dieser Situation, kommen wir in eine Art endliches Weltbild hinein und das wird für die Kunst natürlich auch ganz große Auswirkungen haben. Und ein weiterer Aspekt ist, dass in diesem Zusammenhang nicht nur, glaube ich, geraten viele Länder, wenn nicht alle, derzeit in eine tiefe Krise der Demokratie und das betrifft natürlich auch die Kunst und ihre bisherige Existenz. Aber bevor ich sozusagen in diese Aktualität zu springen versuche, mehrere Aspekte, zuerst mal drei Aspekte. Also Kunst und Ökologie ist ein altes Thema. Ich bin 1957 geboren und ich habe das Gefühl, dass die ökologische Urgenz, also die Dringlichkeit, die ökologische Dringlichkeit ist eigentlich so alt, wie ich denken kann, so ungefähr. 1972 erschien vom Club of Rome das berühmte Buch Die Grenzen des Wachstums. Sozusagen, das ist sozusagen, damit bin ich sozialisiert worden. Und als ich das Buch damals las, hat meine Mutter zu mir gesagt, um Gottes Willen, ohne die Idee des Fortschritts sind wir verloren. Ja. Sehr interessant, weil man da sieht, wie das, sozusagen, woher diese, oder von wo weit das eigentlich kommt, was wir heute erleben. Diese heutige Krise der Demokratie. Ich habe dann Geografie studiert, ja. Es ist so witzig, weil ich habe nie Kunstgeschichte studiert. Und ich habe dann nur, ein Nebendoktorat in Kunstgeschichte, weil ich zuerst ganz was Falsches studiert habe und dann haben die Kunsthistoriker gesagt, ich hätte so viel schon publiziert, dann geben Sie mir das Nebendoktorat. Also ich habe Geografie studiert und zwar ab dem zweiten Jahr in Innsbruck in Tirol. Das war hochinteressant, weil man da diesen, wenn man so will, ökologischen Zusammenhang ganz direkt sozusagen vor der Nase hatte und das Institut in Innsbruck, das Geografische Institut, sich auch schon spezialisiert hat darauf. Beispielsweise hatten wir den Institutsvorstand, Professor Flieri, der hatte einen Bauernhof, ja, mit Schafen und der fuhr zwischen zwei Vorlesungen oder zwischen einem Vorlesungsseminar fuhr er nach Hause, sich um seine Tiere zu kümmern. Ja, das war in Wien zum Beispiel in einem riesigen Geografischen Institut gar nicht zu ahnen. Und der Professor Flieri hatte dann Folgendes gemacht, der hatte einfach eine Intuition sozusagen und der hat sich hinter seinem Bauernhof war eine Schottergrube und da hat er sich immer am frühen Morgen, wenn die angefangen haben zu arbeiten, hat er sich hingestellt und hat dann auf einer bestimmten Schicht ein Stück Holz gefunden und mit dem Stück Holz konnte er die ganze Eiszeitdatierung völlig verändern, also von 15.000 vor unserer Zeit auf 30.000 vor unserer Zeit und interessanterweise damit auch den Beginn der Kunst. Und dieses Institut war, wie gesagt, richtig spezialisiert, sowohl in sozusagen in der physischen Geografie als auch in der Sozialgeografie auf diese ökologischen Fragen. Beispielsweise ein Dozent, Batzelt, ist mit uns im Sommer, hat die Exkursionen gemacht in die Täler in Tirol, wo man gesehen hat, zum einen den extremen Gletscherrückgang. Ja, wenn man sich vorstellt, dass bis 2050 wahrscheinlich die Gletscher verschwunden sind aus Europa, das muss man sich vorstellen. Und was man vor allem gesehen hat, zum Beispiel, wie eine Skipiste im Sommer aussieht. Ja, das ist einfach die Beschreibung einer Wüste. Ja. Gleichzeitig war aber ganz interessant zu sehen, dass auch im sozialgeografisch war das sehr interessant zu sehen, weil man sah, die erste Generation der Hoteliers, die sozusagen nach 1945 den Tourismus weiter aufgebaut haben, die erste Generation war eine Pioniergeneration und wurde gerade abgelöst durch die zweite Generation, in dem unglaublich viele Leute aus der zweiten Generation, die mit dem Porsche tödlich verunglückt sind. Ja. Was man da gesehen hat mit dem Ganzen, mit dem, was der Tourismus und der Skifahren und so weiter da ausgelöst hat, ist auch, dass der gesamte Wasserhaushalt sozusagen durcheinander gekommen ist und eigentlich schon unkontrollierbar fast geworden ist. Und in den Grenzen des Wachstums 1972 im Club of Rome waren eigentlich erschreckende Berechnungen, die man damals, die wie Zukunftsmusik geklungen haben, die aber alle jetzt schon um ein Vielfaches übertroffen sind. Also die Klimasituation ist wirklich sozusagen sehr, das ist, glaube ich, wirklich etwas, was ganz, ganz tief geht. Gleichzeitig, wenn man sagt, das sind wir in den 1970er Jahren, war die Kunst auch in den 1970er Jahren, hat ganz stark, also sehr viele Konzeptkünstler haben ein neues Verhältnis zur Natur erarbeitet. Das gilt natürlich in bestimmter Weise für Joseph Beuys und auch in sehr spektakulärer Weise. Aber auch wenn Sie nehmen an der Kunstakademie Düsseldorf, Jan Tibetz, Janis Kunellis zum Beispiel oder Namjoon Paik, da haben Sie diese Thematik eines neuen Verhältnisses zur Natur aus der Konzeptkunst heraus ganz explizit. Natürlich haben Sie in den 1970er Jahren in der französischen Konzeptkunst mit Jean Le Gac, Gina Pane und so weiter. Sie haben das bei Christo noch in einer bestimmten Weise, die wir gleich sehen werden, oder Sie haben das ganz massiv mit der Arte Povera, wo die Einführung sozusagen von organischen Substanzen in das Kunstwerk eine ganz große Rolle gespielt haben. Und da ist es auch interessant zu sehen, dass in vielen Momenten die Künstlerinnen und Künstler sozusagen das ganz neu gesehen haben. Das ist überhaupt keine angewandte sozusagen ökologische Forschung und auch ein sozusagen beispielsweise, wenn man an die Arte Povera denkt in Italien oder an Mario Merz, dieses Umgehen mit dem Iglu, das ist ein neues Verhältnis zum Organischen insgesamt, ein neues Verhältnis auch zur Zeit. Und gleichzeitig ein sehr intensives und unglaublich offenes Verhältnis zur ganzen organischen Welt. Sie haben zum Beispiel gerade jetzt in der Schirnkunsthalle ist die Retrospektive von Hans Hake. Ja? Und Hans Hake ist wiederum jemand, der in den 1960er Jahren in New York diese Untersuchungen gemacht hat. Also erstens den Kubus, wo innen drinnen etwas Feuchtigkeit ist, ein Plexiglaskubus, wo innen drin ein wenig Feuchtigkeit ist und wo sich das Klima des Ausstellungsraums damit abbildet. Und auch abbildet einfach sozusagen, wenn es wärmer wird, läuft das einfach von innen an. Und allein schon, wenn Sie jetzt als Besucher, wenn wir eine Gruppe sind als Besucher und gehen nahe an den Kubus ran, wird sich das Klima in dem Kubus ändern. Womit man sieht, dass man ja ständig das Klima auch im Ausstellungsraum selbst als Besucher verändert. Und Hans Hake hat das auch mit Außenarbeiten in New York sehr schön geschafft, ab den 1960er Jahren das ganze sozusagen Klimasituationen als ein System zu zeigen. Ja, wo nicht ein Faktor greift, sondern wo man auf einmal das ganze System wahrnimmt und auch wahrnimmt, dass man mit einem System oder in einem System ist, das man selbstständig sozusagen als agierender Mensch beeinflusst. Oder etwas, was ich in der Zeit, was mich damals irgendwie sehr beeindruckt hat, war die Honigpumpe von Joseph Beuys bei der Documenta 6 1977, wo mit organischem Material, das heißt, der Vorgang ist ja der, dass wirklich eine große Pumpe war, also eine Elektropumpe, und die hat, und dann lief ein transparenter Schlauch, lief durch das ganze Fridericianum hinauf, kam, also der Honig wurde raufgepumpt, kam wieder runter und in einem Vortragsraum, also in einem Ausstellungsraum, den Beuys umgewandelt hat, in einem Vortragsraum, war dann dieser Schlauch in einem, sozusagen in einer Spirale, ganz dicht mit vielleicht 10 Schichten, lief in einer Spirale und dann lief der Honig wieder raus. Und das war so interessant, dass erstens dieses organische Material, das da lief, wobei sehr witzig war, dass Klaus Rinke, auch von der Kunstakademie damals schon, der hat Beuys gesagt, er hat das sozusagen korrigiert beim Aufbau und hat gesagt, du musst da Luftblasen hineingeben. Ja, weil nur durch die Luftblasen sah man ja, dass das Ganze in Bewegung ist. Und einerseits dieses organische Material, das durch den ganzen Ausstellungsgebäude lief, ja, wie so ein organisches System, und das gleichzeitig dann praktisch neben den Vortragenden in dieser Spirale sozusagen ganz langsam lief, wo man den Eindruck hat, man sieht das Gehirn, das arbeitet. Ja, so hatte ich den Eindruck. Oder etwas anderes, was sich auch eigentlich wie eine ökologische Geste in bestimmter Weise wahrgenommen habe, war bei dem, da waren immer am Nachmittag waren da Vorträge, Diskussionen und Vorträge. Und ich bin 10 Tage in dieser Documenta geblieben und da war einmal ein Vortrag, da saß immer Beuys in der 2., 3. Reihe, ja, mit seinem Hut, irgendwie schon irgendwie, war das ziemlich beeindruckend. Und einmal war ein Vortrag von einem Kernphysiker. Und normalerweise schon bei einem Kernphysiker, wenn Sie dann einen Vortrag hören, verstehen Sie ohne dies nichts, oder als normaler Normalverbraucher. Und der Kernphysiker war ein extremer Stotterer. Ja, der hat 5 Sätze normal rausgebracht und dann stand er an sozusagen und hat über Minuten nur so bis es wieder rausgekommen ist. Und ich habe nie sonst irgendwie einen Vortrag von einem Stotterer gehört irgendwie. Und dieses, für den Vortragenden war das ein tolles Erlebnis, ja, da sprechen zu können, trotz seines extremen Problems. Und das war, finde ich, einfach eine plastische Geste von Beuys, dieses sozusagen das Leben zuzulassen. Oder ich weiß nicht, so ähnlich habe ich das jedenfalls empfunden. Und also in den 1970er Jahren hat eben sozusagen ein ökologisches Denken eine ganz große Rolle gespielt. Und beispielsweise, ich habe mir dann 1980 ein Doktoratsthema in Geografie geholt, nämlich geografisches Denken in der zeitgenössischen Kunst. Ich habe dann das nie zu Ende geführt, weil ich in Geschichte dann promoviert habe. Aber sozusagen diese Frage der ökologischen Problematik in der Kunst, die kommt von sehr weit her, hat eine lange Geschichte und das ist, finde ich, auch sehr interessant, dass natürlich heute die Künstlerinnen und Künstler darauf zurückgreifen können. Also es gibt schon eine ganze Vorgeschichte und Repertoire und das scheint mir ein sehr wichtiger Aspekt. Die Kunst und Ökologie ist eben ein altes Thema und das hängt auch eigentlich hier mit dem Kulturbahnhof Heller zusammen. Das sind jetzt 40 Jahre, das heißt, da sind wir 1984. Und das ist sozusagen eigentlich eine künstlerische Generation, wenn man so will. Und hier den Bahnhof, das Bahnhofsgebäude nicht abzureißen, sondern zu bewahren und in ein künstlerisches Biotop, wie man das nennen könnte, hier zu verwandeln, ist eigentlich auch so eine Geste, die aus dieser Zeit kommt. Und da kann man Isabe und Gerolf Schülke nur sehr richtig groß gratulieren, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Und das kommt ja auch in gewisser Sinn ein wenig sozusagen von Beuys. Ich hatte hier 2 Ausstellungen, eigentlich 3 Ausstellungen ein bisschen mitbegleiten können. Das war einerseits die Ausstellung der Klasse Herbert Brandl. Und das war schon vor 10 Jahren ungefähr muss das gewesen sein. Und das war dann auch jetzt im Vorjahr mit dem Projekt der Klasse Katharina Wulff im Rahmen der 250 Jahre. Und in beiden Fällen, und das dritte Mal war es eigentlich die Klasse von A.R. Benk, die sich nach seinem Tod sozusagen wieder zusammengefunden hat. Und die hier die ganz wesentliche, ich glaube auch erste Ausstellung irgendwie hier gehabt hat. Und jedes Mal war es so, dass man eigentlich eher ganz anders ist, als wenn man im Kunstverein oder in der Kunsthalle ausstellt. Ja. Hier, das ist sozusagen, das ist eine Gemeinschaft, wenn man so will. Und man hat auch dieses Gefühl, dass man in einem historischen Gebäude ist, das sozusagen nicht für die Kunst gebaut wurde, aber das sozusagen für die Kunst erhalten werden konnte oder irgendwie so in so einem Dialog. Und also auch eben der Kulturbahnhof hier kommt sicher selbst aus der historischen Bewegung aus den 70er Jahren heraus, die ich da zu schildern versucht habe. Und wie, ein dritter Punkt vorab, wie kam es dann überhaupt sozusagen zu diesem Buchprojekt Kunst und Ökologie? Ich hatte 2021 beim gleichen Verlag Edition Konturen, das ist interessant zu sehen, das ist ein allgemeiner Verlag, wo ich der einzige Autor bin über Kunst. Und das ist, wenn man mit einem allgemeinen Verlag zu tun hat, das ist ganz anders. Zum Beispiel hatte die Lektorin Der Verlag ist eigentlich ein Lektoratsunternehmen, wenn man so will. Und die Lektorin hatte kaum Kompetenz in Kunst, aber sehr große Kompetenz in Ökologie. Das ist genau das Gegenteil, wie wenn Sie bei einem Kunstverlag schreiben. Ja, das ist ganz sehr, sehr interessanter Fall. Und ich konnte in dem Verlag 2021 ein Buch machen, Kunst im 21. Jahrhundert, das sehr gute Reaktionen hatte. Die witzigste Reaktion war von Laszlo Glóser, ein ganz toller Kunstkritiker in Hamburg, ja, dessen vor allem in den 70er, 80er Jahren der wesentlichste Kritiker fast in Deutschland. Und Laszlo Glóser rief mich an, nachdem er das Buch gelesen hatte und sagte, dein Buch ist ziemlich gut und das ist vor allem eine Ohrfeige. Dann habe ich gesagt, wieso ist das eine Ohrfeige? Hat er gesagt, das ist eine Ohrfeige für die Kunsthistoriker, weil die Kunst im 21. Jahrhundert erst im 22. Jahrhundert behandeln werden. Ja, also im 2021 zu schreiben, Kunst im 21. Jahrhundert, das sei eine Ohrfeige für die Kunstkritiker, hat aber gesagt, Karl Einstein habe das Gleiche gemacht, auch ungefähr 1921, und das hat mich natürlich sehr geehrt. Und die Idee bei dem Buch Kunst im 21. Jahrhundert ist, dass es sozusagen ein ganz anderes in ganz anderen Gestaltungsdiskussion, wenn man so will, oder kommt, oder eine ganz andere Problematiken und ganz anderes Denken als in der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts. Die moderne Kunst des 20. Jahrhunderts, glaube ich, hat eher ein ethisches Vermächtnis, also die Eigenständigkeit von Kunst und auch die Ehrlichkeit der künstlerischen Arbeit jenseits sozusagen von Traditionsvorgaben. Aber es ist letztlich mit der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts gibt es kaum ein formales Vermächtnis und auch nicht wirklich ein diskursives Vermächtnis. Das heißt, es besteht eigentlich eher ein kunsthistorischer Bruch als eine Kontinuität. Und drei Themen spielen in der Kunst unseres Jahrhunderts eine sehr große Rolle. Die Gleichheit und die Variabilität der Geschlechter, also die Gender-Themen. Das ist in der Studierendengeneration ganz enorm, was sich da abspielt, wirklich diese Idee der Variabilität der Geschlechter. Das zweite große Thema ist der Postkolonialismus, das heißt auch die Notwendigkeit für Künstlerinnen und Künstler im Westen, sich neu zu definieren. Und das dritte ist die Klimadringlichkeit oder sozusagen das Überleben des Planeten oder überhaupt der Planet. Das war 2021 sozusagen, und unabhängig davon hat in mehreren Kunsthochschulen in Deutschland etwas stattgefunden, was sich am spektakulärsten in der Universität der Künste in Berlin manifestiert hat. Dort hat das Rektorat den Klimanotstand ausgerufen, und wodurch unter anderem es untersagt ist, Exkursionen mit Flugreisen zu verbinden, zum Beispiel. Und das war interessanterweise, kam an der UdK in Berlin auf Druck der Studierenden zustande. Und dann waren gleichzeitig natürlich die Studierenden der unterschiedlichen Kunstakademien sind ja doch stark in Kontakt, und zum Beispiel die AStA-Mitglieder. Und auf einmal haben dann unsere Studierenden im Rahmen des AStA ein Klimareferat eingerichtet. Ja, es war sehr interessant, dass das von den Studierenden kommt. Und dieses Klimareferat des AStA hat dann im Sommersemester 2022 eine Klimawoche abgehalten mit einem sehr dichten Programm und interessanterweise, wo Lehrende mitgemacht haben, aber sozusagen auf Druck der Studierenden. Es war sehr deutlich zu sehen, sozusagen, dass die uns gesagt haben, wenn Sie da nicht mitmachen, sozusagen, das geht nicht. Ja, so, Sie müssen da mitmachen. Und da hat dann in dem Zusammenhang Sarah Horneck, die Didaktikerin, und Claudia Schmarke, die die Keramikwerkstatt leitet, hat dann bei der Vorbereitung gesagt, uns fehlt eigentlich eine Vorlesung dazu in dem Programm dieser Klimawoche. Und da ich das Kapitel in dem Buch geschrieben hatte und halt eigentlich auch von der Geografie komme, habe ich gesagt, okay, dann versuche ich etwas zu improvisieren. Und daraus entstand dann wieder, dass eine Kollegin Francesca Raimondi, Juniorprofessur für Philosophie damals, dann gesagt hat, dann machen wir auch gleich eine Ringvorlesung. Dann haben wir also zu zweit im Wintersemester 2022 eine Ringvorlesung gemacht zu Naturverhältnissen und der Klimaproblematik in der bildenden Kunst oder in den Künsten, also auch mit Architektur zum Beispiel. Ringvorlesung heißt, dass es jede Woche wechselnde Vortragende gibt aus dem Haus und mit externen Vortragenden. Und das wurde dann ungemein reichhaltig im Wintersemester 22. Und ich habe dann auch meine Vorlesung in der Kunstakademie im Wintersemester 22 zu Kunst und Ökologie gemacht und bereits mit dem Verleger in Wien besprochen, der eben ein allgemeiner politisch-philosophischer Verlag ist. Da haben wir eigentlich für Herbst 2024 dieses Buch besprochen. Und im Sommersemester, dann im Frühjahr 2023, habe ich mit dem Verleger überlegt, nein, irgendwie, wir müssen das 23 noch machen, weil irgendwie, wir wissen nicht, wie die Stimmung dann sozusagen 2024 ist. Und dann habe ich im Frühjahr sozusagen 2023 das in einigen Wochen geschrieben, wobei der Verleger mir jetzt etwas sehr Interessantes geschrieben hat, einfach per WhatsApp-Nachricht. Kotz es einfach raus, um die Sprache kümmern wir uns später. Das fand ich die beste Aussage von einem Verleger, man soll es einfach rauskotzen und um die Sprache kümmern wir uns später. Und dann ist das im September 2023 erschienen und seither ist es eigentlich so eine Art von Dauerrenner, was ich noch nie mehr in einem Buch erlebt habe. Und zum Beispiel dieser Redakteur im Deutschlandradio Kultur, den ich überhaupt nicht kannte, der hat von vornherein drei Sachen geschaltet, ja, nach und nach. Das fand ich ganz toll. Zuerst hat er eine Rezension gemacht, die sehr positiv war. Dann hat er ein Gespräch gemacht über 30 Minuten mit mir. Und dann hat er gesagt, jetzt hat er noch mehrere Ausschnitte zusammengestellt und hat dann Lesungen sozusagen durchgesetzt, die mit einem professionellen Sprecher, sozusagen die Lesungen waren von einem professionellen Sprecher, das habe ich bei einem eigenen Buch überhaupt noch nie erlebt. Und das macht eben aus, weil Sie beide das gehört haben, dass ich jetzt heute sozusagen hier sprechen kann. Sozusagen lassen Sie uns zu den allgemeinen Fragen kommen bei Kunst und Ökologie. Zum einen, für die aktuelle Studierendengeneration ist das so etwas wie eine Lebensfrage. Ja, das ist unglaublich intensiv zu sehen. Wobei die etwas Älteren, die so um die 30 sind, sagen zum Beispiel oder haben vor 2 Jahren oder so gesagt, wir werden jetzt wieder getrieben von der noch jüngeren Generation, die gerade zum Beispiel im O-Bereich ist, also im ersten Jahrgang, weil das sind die, die diese Fridays for Future organisiert haben als Schüler. Und da haben unsere Leute gesagt, die sind nochmal ganz anders sozialisiert als wir. Ja, das ist nochmal ganz anders. Und was in dieser Generation sehr stark ist, ein wirklich radikaler Wandel der künstlerischen Praktiken. Also ich bin vor 12 Jahren an die Kunstakademie gekommen. Da war zum Beispiel in den Malerklassen hieß es, das Fenster offen halten, auch im Winter, ja, weil das alles mit dem Terpentin und so alles so giftig ist, einfach das Fenster offen halten, egal ob wir sozusagen die Luft heizen oder wie sagt man, den Außenbereich mitheizen. Und das Zweite, was man ohne Problem gemacht hat, war, die ganzen giftigen Sachen einfach in die reinschütten. Ja, das war ganz normal. Also die Fenster waren immer offen in der Kunstakademie, die ganzen Winter durch. Und die giftigen Chemikalien wurden verwendet, aber auch einfach in die Abwasch gegossen. Wenn Sie das heute machen in einer Klasse, ja, sind Sie unter den Studierenden, also wenn man das als Studierender heute machen würde, ist man unten durch, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja. Und da habe ich den Eindruck, es sind eigentlich einige Grundsätze, die jetzt überall da gelten. Zum Beispiel das erste ist, alles wird recycelt. Beispielsweise, wenn Sie jetzt einen Abschluss sehen und dann fragen, wo haben Sie irgendwie, zum Beispiel da steht eine Stellwand drin, dann fragt man, wo ist die Stellwand her? Man sieht oft, dass die schon benutzt ist. Dann hört man, ja, ich habe rumgefragt und der Kunstverein hatte 2 Stellwände, die sie nicht brauchen und die sie normalerweise geschreddert hätten. Ja, und das Ethos ist so, dass man geht nicht zum Baumarkt und kauft sich Holz, sondern sucht sich Stellwände, wenn man Stellwände braucht. Ja. Und sozusagen das, wirklich in vielen Arbeiten sieht man, dass praktisch alles recycelt ist. Der zweite, also wie gesagt, also man geht nicht zum Baumarkt. Der zweite Grundsatz ist keine Chemie. Ja, das zum Beispiel die, also noch vor wenigen Jahren war es natürlich ganz normal, dass man zum Beispiel, dass man lauter Tuben rumliegen sieht in den Malerklassen. Jetzt ist es so, dass sich die Studierenden der jüngeren Generation fangen wieder an, sich ihre Pigmente und die ganzen die Malmittel selbst zu machen. Auch aus, das findet man ja selbst im Dörner drinnen. Aber sozusagen das Slogan ist, wir gehen nicht zum Bösner und nicht zur Dube. Ja. Man geht da einfach nicht hin, man macht das anders. Das ist irgendwie sehr interessant. Ich habe das früher nur so erlebt, dass ja relativ wenige Maler, die ich kannte, haben sich alle ihre Malmittel selbst gemacht. Und so einen schönen Ausdruck habe ich gehört. Also jemand, der das gemacht hat, ist Pierre Soulages, der dann im hohen Alter diese absolute französische Legende sozusagen in Frankreich geworden ist. Und der immer gesagt hat, ich male mich nicht mit Zahnpasta, ja, weil sozusagen die Tube, die Farben da aussehen, die kommen ja da raus wie bei der Zahnpasta. Und also der zweite Grundsatz ist keine Chemie. Und der dritte Grundsatz ist, ich will nicht mit meiner Kunst den Planeten umbringen. Ja, da werden wir gleich nachher ein bisschen sehen, was das bedeuten kann. Aber das ist sozusagen das zu durchdenken, was macht eigentlich mein Kunstwerk sozusagen, zum Beispiel muss das irgendwie so klimatisiert werden oder so beleuchtet werden, dass ich eben sehr viel Strom verbrauche damit. Jedenfalls das Kunstwerk als ein in einem ökologischen System denkend und dass das Kunstwerk nicht nochmal den Planeten umbringt. Oder eben durch chemische Dinge, die sehr schädlich sind. Und der vierte Grundsatz, den man immer hört, ist, sozusagen habe ich überhaupt das Recht, der Welt noch Gegenstände hinzuzufügen. Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil dann ist man eigentlich wie mit einem anderen Ausgangspunkt, aber so ähnlich wie zu Beginn der Konzeptkunst, wo ja natürlich die Idee der Entmaterialisierung des Kunstwerks eine große Rolle gespielt hat. Und von da sozusagen kann man natürlich die ganze Tradition der Kunst oder die Kunstgeschichte auch neu sehen oder man kann sie auch neu verwenden. Und Kunst entsteht ja auch immer auch aus Kunst. Aber ich finde sozusagen, hier ist eigentlich Kunstmachen sehr neu gesehen. Und diese vier Grundsätze, alles recycelt, keine Chemie, nicht mit meiner Kunst den Planeten umbringen und habe ich überhaupt das Recht, der Welt noch Gegenstände hinzuzufügen, das ist eigentlich eine sehr interessante, sozusagen ein sehr interessantes neues Paradigma der künstlerischen Arbeit. Zweiter Punkt ist, von hier kann man natürlich auch die Kunstgeschichte sozusagen neu betrachten, auch mit dem, wie das Francesca Raimondi formuliert hat, dass Kunst auch immer etwas damit zu tun hat, Naturverhältnisse oder ein Verhältnis zur Natur herzustellen. Da kann man wirklich die ganze Kunstgeschichte interessant durchgehen. Man kann sich natürlich bei der Renaissance zum Beispiel mit der Erfindung der Zentralperspektive fragen, ist sozusagen die Erfindung der Zentralperspektive, dient das nur oder vornehmlich sozusagen der Naturbeherrschung und dem, was man jetzt eben so im Postkolonialismus eher nennt, die Kolonisierung der Natur? Oder inwiefern ist es auch sozusagen eine nicht-metaphysische Nähe zur Welt, die sozusagen nicht mehr des Jenseits bedarf? Also eben die Zentralperspektive ist natürlich auch eine Weise, ein Naturverhältnis herzustellen. Oder was ein Aspekt, den ich sehr interessant finde, der geht eigentlich davon aus von einer es gab in Frankreich in den 1950er, 60er Jahren einen Journalisten, der ganz tolle Gespräche gemacht hat im französischen Radio und eine Gesprächsreihe war mit dem Ethnologen Claude Lévi-Strauss. Und Lévi-Strauss war selbst noch, als sozusagen er in den frühen 20er Jahren dann oder in den 20er Jahren studiert hat, das war noch in einer Zeit, wo er direkt auch durch die Familie einen Berührungspunkt zum Impressionismus hatte. Und Lévi-Strauss sagt in diesen Gesprächen sehr interessant, dass der Impressionismus ja nicht irgendwie ein kitschiges Umgehen mit Natur ist, sondern sozusagen eine Erhaltung der Natur bei den letzten Flecken rund um Paris, die nicht schon von der Industriegesellschaft kaputt gemacht waren. Das sieht man auch sehr schön bei dem programmatischen Bild von Claude Monet, Impression Soleil Levant von 1874, das dem Impressionismus sozusagen auch den Namen gegeben hat. Das sieht man auch, das sieht man im Hintergrund sozusagen die ganzen Industrieschlote von, in der Umgebung von Paris, sozusagen. Das ist auch, wenn man so will, sehr industriekritisch. Und von daher kann man eigentlich sehen, wie Bewegungen wie die Romantik und der Impressionismus sozusagen versucht haben, die Rettung eines direkten Verhältnisses zur Natur zu betreiben, angesichts der wie eine Sintflut aufkommenden Industriegesellschaft. Und wenn man das auch im Detail betrachtet, dann kann man eigentlich die ganze Kunstgeschichte neu sehen. Etwas anderes ist in der klassischen Moderne in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo ja die Abstraktion etwas war, was man wie einen völlig unbekannten Kontinent sozusagen neu entdeckt hat und wo man sich auch als Künstlerin und Künstler darin zurechtfinden musste. Da finden Sie in den Aussagen auch von Hans Arp und so weiter immer wieder zu sagen, wir handeln parallel zur Natur. Ja, wenn man mit ungegenständlichen Mitteln arbeitet, ist man in einer ganz neuen sozusagen Welt und dann handelt diese Idee zu handeln parallel zur Natur ist eine sehr schöne Idee, die man weiter, also nochmal wieder entdecken kann. Und dann hat man zum Beispiel auch in den 1960er Jahren, späten 1960er Jahren kommt mit der Land Art auch eine ganz neue Erschließung sozusagen von Natur auf, wobei ich sowas dann sehr interessant finde, noch bei einem anderen Punkt, wie man bei der Land Art gleichzeitig auch sozusagen auch ein ziemliches ökologisches Eigentor ist sozusagen. In einem Buch, das wir gerade fertigstellen, über sozusagen über das Gesamtwerk von Heinz Mark, versuche ich auch zu zeigen, dass in dem Fall zum Beispiel das Sahara-Projekt von Heinz Mark aus den 1960er Jahren da hochinteressant ist, weil es da sozusagen mit einer wirklich ökologischen Vorgangsweise sozusagen eine Erschließung von Naturkräften stattfindet. Und Kunst kann ja auch oft so eine Antizipation sein, eine Vorwegnahme von etwas. Wenn man das Sahara-Projekt von Marx sieht und heute die Solaranlagen in der Wüste, ist das eigentlich eine sehr interessante Antizipation. Also so kann man, auf dieser Grundlage kann man die, sozusagen die, eigentlich eine neue Kunstgeschichte schreiben. Eine weitere Frage, die sich stellt, ist, können Künstlerinnen und Künstler den Planeten reparieren? Das habe ich im Buch versucht, dann zwei Beispiele zu zeigen. Zum einen mit den 7000 Eichen von Beuys, 1982. Ich habe das damals als, sozusagen als Aufbauhelfer und junger Kunstkritiker erlebt, die 7000 Eichen. Und uns war das eigentlich zu viel, sozusagen. Wir fanden das eigentlich sehr mythomanisch von Beuys. Aber gleichzeitig hat das durchaus das Klima in Kassel verändert. Und ich habe dazu ein unglaubliches Erlebnis gehabt im Jahr 2002. Da habe ich noch in Frankreich gearbeitet und bin mit französischen Kollegen nach Kassel gefahren zur Eröffnung der Documenta. Und wir sind im Bahnhof Wilhelmshöhe ausgestiegen und dort ins Taxi gestiegen. Und ich habe zum Taxifahrer gesagt, bitte zum Fridericianum. Und dann hat der Taxifahrer, ohne sich umzudrehen, einfach ganz ruhig gesagt, Sie kommen wahrscheinlich zur Documenta. Habe ich gesagt, ja, es war auch wirklich der Eröffnungstag. Und dann hat der Taxifahrer die Uhr, den Zähler ausgeschaltet, ja, und hat einfach gesagt, dann mache ich Ihnen die Beuys-Fahrt. und ist mit uns langsam durch die Straßen gefahren, wo diese Eichen sind mit den Basaltsteinen von den 7000 Eichen, richtig so durch die ganze Stadt gefahren, ohne dass das etwas gekostet hat, und ist dann zum Fridericianum eingebogen. Und da habe ich ihn gefragt, haben Sie etwas mit Kunst zu tun? Und, machen Sie Kunst oder haben Sie Kunst studiert? Hat er gesagt, so, auch wieder ohne sich umzudrehen, nö, ich kenne nur den Beuys. Ja, das fand ich dann unglaublich. Die französischen Kollegen konnten das natürlich überhaupt nicht glauben. Aber da hat man den Eindruck, dass da schon irgendwie ein Künstler richtig in die Gesellschaft weit hinein etwas berührt hat und richtig eine Wirkung ausübt. Ein anderes Beispiel, das ich eigentlich noch viel exemplarischer empfinde, ist, ist das gesamte Leben und Werk von Friedensreich Hundertwasser, österreichischer Künstler, im Jahr 2000 eigentlich recht früh verstorben und natürlich seit den spätestens Mitte der 80er Jahre sozusagen als ein Kitschkünstler verschrien, auch vor allem durch seine Bauten. Mir ist es so gegangen, dass ich hatte ein Gespräch mit dem Hundertwasser, hatte das Gefühl, das ist der intelligenteste Mensch, mit dem ich je gesprochen habe. Und natürlich sozusagen nicht sehr sozial, wenn man so will, im Umgang mit anderen. Hundertwasser war jemand, der absolut, der wochenlang nichts gesprochen hat und dabei sozusagen zu festen Meinungen gekommen ist, wo man überhaupt keine Chance hatte, noch um ein Jo, also nur ein Komma das zu verändern. Also ab Mitte der 90er Jahre, da hatte ich dieses Gespräch einmal mit Hundertwasser, wo man ein bisschen so die Einstellung von ihm auch zur Welt gespürt hat. Und es ist Folgendes passiert, dass wir beide in einem Katalog über seinen engsten Künstlerfreund, der Mitte der 80er Jahre unter fast ungeklärten Umständen verstorben ist, 10 Jahre später dann Hundertwasser die einzige Retrospektive von diesem Künstler bezahlt. Er hieß René Brault und da hat die Witwe, hat uns beide zensuriert. Wirklich, kann man sagen, wirklich zensuriert. Und dann hat der Hundertwasser bei mich angerufen, hat gesagt, Sie müssen das wegbringen, dieses Zensurieren. Habe ich gesagt, wie? Hat er gesagt, wenn man etwas will, gelingt es. Ja, so war diese Einstellung. Und dann hat aber später hat dann, niemand wollte über Hundertwasser schreiben und auf einmal habe ich in allen Katalogen geschrieben, weil ich der Einzige war, der das akzeptiert hat. Und jetzt dreht sich das ein bisschen um, dass man das wieder positiver sieht und wir haben eine Ausstellung gemacht, Hundertwasser Chile, die leider durch den Lockdown nicht so viele Besucher hatte, aber wo man sozusagen das Image des Werks von Hundertwasser wieder umdrehen kann. Und besonders ist das durch die ökologische Problematik der Fall. Also Hundertwasser hat ein integrales ökologisches Leben geführt seit ungefähr 1950. Beispielsweise die eine Sache, die er immer überall gemacht hat, überall hat er eine Trockentoilette gehabt und hat sie mitten im Arbeitsraum stehen gehabt. Und in seinem Land, in Neuseeland zum Beispiel, das erzähle ich nicht so, hat es immer stehen gehabt und immer hat den Leuten die Trockentoilette gezeigt und hat sozusagen gesagt, das ist eigentlich mein wichtigstes Werk. Ja, hat er auch immer verbessert sozusagen, ohne jede Verwendung von Wasser und so weiter. Und er hat eigentlich vielleicht drei Sachen als zentral für sowohl sozusagen, was die Menschheit machen muss, als auch was die Kunst machen muss, gesagt, dass die eine Formel ist, der Natur zurückgeben, also zum Beispiel alle horizontalen Flächen der Natur zurückgeben, das heißt die Dächer, die Autobahnen überbauen, ja, alles und das hat er seit den frühen 70er Jahren sozusagen als einen großen ökologischen Entwurf vorgetragen. Der Natur zurückgeben. Die zweite Sache ist, wir brauchen einen Friedensvertrag mit der Natur. Ja, das finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Und der, wenn man das konsequent anwendet, sozusagen alles verändert. Und das dritte, auch in seinem eigenen Leben und im künstlerischen Schaffen, ist, Abfall gibt es nicht. Ja, also alles wird vollständig recycelt. Und interessanterweise, wir hatten, als wir begonnen haben an der Ausstellung in Wien für das Leopold-Museum zu arbeiten, haben die Restauratorinnen gesagt, was Sie uns da jetzt eingebrockt haben, wie soll man denn das ausstellen? Die Bilder von 100 Wasser sind alle auf Papier. Wie sollen wir das überhaupt so lange zeigen? Und dann haben wir das uns genau im Lager der Stiftung angesehen. Und da ist interessant zu sehen, dass immerhin auf der Rückseite ist ein großer Zettel, welche Materialien da wie zusammengestellt sind und wie die verwendet sind. Es sind alles organische Materialien und es ist alles so über Jahre vorbereitet, dass man das, ist zwar auf Papier, aber man kann das unendlich lang im Licht zeigen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Und dadurch, dass es nur organische Materialien sind sozusagen, ist das restauratorisch überhaupt kein Problem. Und er hat für die Frage, kann ein Künstler den Planeten reparieren, ist das Wesentliche bei ihm, glaube ich, dass er 5 Biotope geschaffen hat, die es bis heute gibt. Der erste Biotop ist in seinem, da wo auf dem Land gewohnt hat, am Rande der Normandie. Der Bauernhof heißt La Picaudière und der wurde jetzt gerade von einem Nachbarn dort gekauft, der das bewahrt und der kann sich erinnern als Kind. Er ist auch auf einem Bauernhof dort aufgewachsen, also praktisch im Nachbarnbauernhof. Und er kann sich erinnern, dass da hieß, da hat jetzt ein verrückter Maler aus Paris sich so einen winzigen Bauernhof ohne Fließwasser und so gekauft. Und er fängt an, Bäume zu pflanzen. Der ist verrückt. Wir reißen die Bäume um, damit wir Weideland haben und Anbaufläche haben. Und der pflanzt dort systematisch sein ganzes Gelände voller Bäume. Und Bruno Voisin, der das gekauft hat, der jetzt, um das zu halten, der hat gesagt, ja, was er so toll fand schon als Kind, der 100 Wasser ist von einem Bauernhof zum anderen gegangen und hat erklärt, dass er kein Verrückter ist, sondern dass er damit das Klima sozusagen, wenn man so will, stabilisiert. Und die Bauern werden alle von seiner Pflanzung von insgesamt 10.000 Bäumen, werden sie alle sozusagen sehr profitieren in dem Klima. Und interessanterweise war vor einigen Jahren, gab es ein französisches Gesetz, dass in die Hauptstraße in jeder Gemeinde muss einen Namen haben. Und da haben die Einwohner dort überlegt und haben die 100-Wasserstraße genannt. Also wo man wieder sieht, wo auf einmal sozusagen 20 Jahre nach seinem Tod ist er so präsent durch dieses Biotop, dass die Straße nach ihm benannt haben. Zweites sozusagen so Biotop ist im Waldviertel in Niederösterreich bei der Hahnsäge, bei einem Schluchtdurchbruch von dem Kammfluss dort. Aber das Wesentliche hat er dann ab 1973 in Neuseeland gemacht. Neuseeland, deshalb, das war das einzige atomwaffenfrei und gleichzeitig atomkraftfreie sozusagen Kontinent in der Welt. Und in Neuseeland hat er 2 Bauernhöfe gekauft mit insgesamt 400 Hektar und hat da insgesamt 100.000 Bäume gepflanzt und zwar mit Forstwissenschaftlern immer Bäume aus unterschiedlichen Teilen der Erde. Also Biotope, da ist Baumart ist aus Lateinamerika, die nächste Baumart ist aus Asien. Die hat er alle illegal eingeführt. In Neuseeland darf man ja so etwas nicht einführen. Aber er war dann Ehrenbürger und konnte dann das einfach einführen. Und er hat 100.000 Bäume gepflanzt, die sozusagen ein selbstgenügsames System sind und wo auch zum Beispiel durch die Zusammenfassung der verschiedenen Rinnsale ein System ist zwischen dem Meerwasser, dem Salzwasser, dem Süßwasser und dem Humus. Also ein richtiges ökologisches System gebaut, eine Art von Mini-Amazonas. Und heute wendet die Stiftung, die 100-Wasser-Stiftung in Wien, wendet recht viel Geld auf, um das zu bewahren. Zum Beispiel auch, das ist so dicht, dass man es von außen, man kann da gar nicht hinein. Das ist ein Urwald praktisch. Und der Zugang ist versperrt. Und es gibt jemanden, der wirklich jeden Tag dahin geht und schaut, ob alles sozusagen alles funktioniert. Und es geht einfach nur darum, sozusagen den ökologischen oder den Klimaeffekt von diesem Mini-Urwald zu bewahren. Das ist ganz an der absoluten Nordspitze von Neuseeland. Und das vierte Biotop hat er dann in den 1980er Jahren auf der Giudecca in Venedig geschaffen. Er hatte immer ein gemietetes Atelier in Venedig an der Giudecca und hat dann gehört, dass ein großes Areal von, ich glaube, 6 Hektar, das sollte bebaut werden. Daraufhin hat er einfach das Areal gekauft. Da steht ein kleiner Palazzo, den hat er zugesperrt und hat im Gärtnerhäuschen gelebt und gearbeitet. Und bis heute ist einfach von außen nicht einsehbar, ist diese Grünfläche auf der Giudecca. Auch da bezahlt die 100-Wasser-Stiftung in Wien jemanden, der das alles pflegt. Und das ist aber nur, um zu bewahren, dass Venedig weiter diese Grünfläche hat. Ja. Und zum Beispiel, man kann an einem Beispiel, ich will nicht zu viel quatschen, aber die Fläche ist nur dazu da, zu existieren als eine Grünfläche, das direkt am Wasser, ist von außen nicht einzusehen. Und einmal 1981 hat ja François Mitterrand die französischen Präsidentschaftswahlen gewonnen und François Mitterrand war befreundet mit Zoran Music, einem ursprünglich jugoslawischen Künstler, der auch auf der Giudecca da ein Atelier hatte und so einen kleinen Palazzo. Und Mitterrand ist immer bei dem Zoran Music abgestiegen sozusagen. Und als er dann Präsident war, wollte er auch da absteigen und da ist ein französischer Sicherheitsmann über die Mauer gesprungen, um zu schauen sozusagen, ob keine Bombe ist auf der anderen Seite. Und das hat den 100-Wasser so aufgeregt, sein Boden da sozusagen darf nicht, der muss unberührt sein. Ja, da darf niemand einfach hin. Und er hat sich so aufgeregt, dass François Mitterrand lebenslang nie mehr zu Zoran Music fahren konnte. Ja. Und also sozusagen dieses Schaffen von Biotopen war ein absolut sozusagen radikaler Gestus. Und dabei ist es dann wieder interessant zu sehen, dass ja in recht vielen Ländern die Schulkinder mit der Kunst sozialisiert werden durch den 100-Wasser. Und also das ist schon irgendwie ein sehr interessanter Zusammenhang mit der Idee, also der 100-Wasser hätte das unterschrieben, dass ein Künstler den Planeten reparieren kann. Abschließend möchte ich noch drei Aspekte betrachten. Das eine Sache habe ich genannt, die Dialektik der Ökologie. Das ist ein bisschen ein Witz mit der Dialektik der Aufklärung, dem Buch von Horkheimer und Adorno von 1944, wenn ich es richtig sehe, wo sie sich gefragt haben während des Zweiten Weltkriegs, ob es einen Konzeptionsfehler oder ob es mehrere Konzeptionsfehler in der Aufklärung gibt. Und was ist die Dialektik der Ökologie? Die ökologische Dringlichkeit ist sozusagen 55 Jahre alt. Wir haben gesehen, wie viel da schon stattgefunden hat. Und man kann sich fragen, warum sozusagen muss, also zum Beispiel ja sozusagen in meiner Studienzeit wurden die ganzen Parteien der Grünen gegründet, überall die ökologischen Parteien, die doch einen sozusagen politischen Erfolg immer wieder hatten. Aber wieso muss man in jedem Jahrzehnt mit der Sache von neuem beginnen? Ja, das ist echt irgendwie eine große Frage. Auch in der Frage Kunst und Ökologie, die ist auch ebenso alt. Und wieso muss man auch da in jedem Jahrzehnt von neuem beginnen? Wenn wir vorher gesehen haben, Arte Povera und diese Beispiele aus den 70er Jahren, dann war zum Beispiel in den 1980er Jahren, als das große Geld in die Kunst kam, in den 70er Jahren kosteten irgendwie ein paar tausend D-Mark und in den 80er Jahren war sehr viel Geld auf einmal in der Kunst, wesentlich auch durch das Schwarzgeld, aus der Mafia raus. Ja. Und auf einmal in den 80er Jahren sozusagen hat der Kunstmarkt geboomt und die ökologische Thematik war weg, war einfach wie weggeblasen. Also in der Kunst ist es auch so, dass es eigentlich alle 10 Jahre von neuem beginnt. Das Gleiche natürlich sieht man jetzt ein bisschen mit der ganzen Gegenbewegung gegen den klimagerechten Umbau der Gesellschaft. Das ist auch wieder ein anderer Fall. Aber was eigentlich noch interessanter ist, vielleicht ist, dass ökologische Kunst oft auch ein Eigentor ist. Also zum Beispiel rein mit dem Klimaverbrauch von Kunstwerken oder auch mit einer buchstäblichen Klimaschädlichkeit von Kunstwerken. Das ist auch die Kollegin Claudia Schmacke, die zum Teil in New York lebt, die mir das schön erzählt hat von Olafur Eliasson. Der hat ja diese Waterfalls gemacht, das heißt diese Wasserfälle, die unter zwei, also an mehreren Stellen von Manhattan sozusagen, also riesige Wasserfälle inszeniert hat, entstanden sind. Und da hat dadurch, dass das salzhaltige Wasser des Hudson River da sozusagen in die Luft geblasen ist, sind damit die anderen Bäume in New York abgestorben. Ja, da hat wirklich das ökologische Kunstwerk hat dazu geführt, dass die Bäume sterben auf einmal. Und dann musste man das vorzeitig abdrehen. Ja, und bei Eliasson kann man bei vielen Dingen so sehen, dass einfach ein Energieaufwand zum Beispiel oft für die Arbeiten ist, die dann eine ökologische Thematik haben, wie zum Beispiel die Eisblöcke, sozusagen die Teile der Arktis, die rund um das Pantheon in Paris standen. Und die gleichzeitig eben ein unglaublich viel Energie verbrauchen, um zu zeigen, wie man ökologisch denken sollte. Und etwas Ähnliches ist natürlich zum Beispiel bei den großen ökologischen Arbeiten von Christo, zum Beispiel die Verhängung des Tals in Kalifornien, wo halt gigantische Mengen von Plastik auf einmal in die Natur hineinkommen. Und also bei Christo ist das auch so zu sehen, dass eigentlich die Klimaschädlichkeit des Kunstwerks ein richtiges Eigentor ist, wenn man so will, oder eine versteckte Klimaschädlichkeit. Und das kann einen auch dann dazu ein wenig führen, dass natürlich die ganze Frage sozusagen der Ökologie oder des ökologischen Systems von Museen und von Kunstmessen, das ist auch eine hochinteressante Frage. Bei Museen beispielsweise ist eine große Diskussion im Gange unter jüngeren Kustoden, Technikern und Restauratoren. Beispielsweise hat die neue Restauratorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bei unserer Ringvorlesung sehr interessant gesagt, dass sie möchte zum Beispiel mit einer ganzen Schule sozusagen unter Restauratoren die Bandbreite der Klimaschwankungen im Museum ganz stark erweitern. Und sie hat gesagt, also wir sind, ich weiß nicht mehr, bei 2% Bandbreite der Klimaschwankung. Wenn wir auf 5% gehen, reduzieren wir den Stromverbrauch um die Hälfte, den Energieverbrauch um die Hälfte. Und sie hat dann so eine witzige oder gar nicht witzige Geschichte erzählt von der Ausstellung von Reinhard Mucher, wo sie gesagt hat, sie wollte in der Ausstellung, wollte sie diese Spannbreite zum ersten Mal erhöhen und dann hat der wichtigste Leihgeber gesagt, es kommt nicht in Frage, es muss die kleine Spannbreite, Schwankungsbreite eingehalten werden. Und sie hat dann erst später mit der Restauratorin von dieser Privatsammlung gesprochen und hat gesagt, wieso habt ihr denn das nicht zugelassen, was wir da, wir gesagt haben, wir möchten eine größere Spannbreite da anwenden. Hat sie gesagt, ja, ich habe gedacht, deine Direktorin zwingt dich dazu. Und deswegen haben wir das blockiert, weil wir gedacht haben, deine Direktorin will dich dazu zwingen und du willst aber die alte Norm einhalten. Aber diese Frage sozusagen, wie der Klimaverbrauch von Ausstellungen, von Museen ist, das ist, wird auf einmal eine große Frage, weil es auch das Publikum jetzt thematisiert. Und insgesamt kann man dazu sagen, dass die Architektur von Museen, deswegen ist das so ein anderer Ort hier, dass die Architektur von Museen seit Mitte der 70er Jahre auf die Klimaanlage ausgelegt ist. Ja, Sie können, ich habe in der Bundeskunsthalle gearbeitet, ohne Klimaanlage können Sie zusperren dort. Ja. Vorher war ich in den Deichtorhallen in Hamburg, da hatten wir keine Klimaanlage, das war überhaupt kein Problem. Für die Kunst war das überhaupt kein Problem. Und bei der Bundeskunsthalle, wenn man sich da ansieht, welcher Energieverbrauch da stattfindet, mit dieser Klimaanlage, das ist einfach irgendwie unglaublich. Bei der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen natürlich auch, ja, das K20 ist so ein typischer Bau, der für die Klimaanlage, also ohne Klimaanlage überhaupt nicht funktioniert. Und begonnen hat das zum ersten Mal mit dem Centre Pompidou, wo sie ein Gebäude haben, wo bei der ersten Ausrüstung sozusagen praktisch keine Isolierung da war und gleichzeitig sozusagen auch mit der, also ein, einfach eine riesige Klimaanlage. Als erstes überhaupt die Grundlage für überhaupt das Existieren des Museums ist. Beim Centre Pompidou kommt noch etwas dazu, dass in Wirklichkeit die Seine unterm Centre Pompidou durchfließen würde und dass eine riesige Anlage, die so groß ist wie ein ganzes Kraftwerk, muss Tag und Nacht das ganze Wasser wegpumpen, ja, unten im Grundwasser, das Ganze wegpumpen, damit das Centre Pompidou wie ein Schiff sozusagen da stehen kann. Also das ist auch völlig irre, dass man etwa eine Stelle, wo man so ein Gebäude überhaupt nicht errichten kann, hat man das Gebäude errichtet und muss ihre Energieaufwand betreiben, damit es überhaupt da weiter bestehen kann. Und da finde ich sehr interessant, dass eben jüngere Restauratorinnen oder Architekten sich das genau überlegen und so Experimente machen, wie kann man für solche Dinge eine Lösung finden? Und da habe ich im Buch ein sehr interessantes, eine Masterarbeit von einem jungen Architekten, Jan Schweizer, der der Sohn von Helmut Schweizer ist, dem Konzeptkünstler hier in Düsseldorf, der einfach gesagt hat, man muss ja nicht den ganzen Raum klimatisieren. Wenn man nur die Kunstwerke, die das wirklich benötigen, klimatisiert mit einer Vitrine und nur da drin ein Klima schafft, dann kann man sozusagen den Energieverbrauch von Museen um ein Vielfaches irgendwie reduzieren. Das ist derzeit irgendwie eine sehr interessante Diskussion. Und die letzte Frage, die ich mir dann gestellt habe im Buch, ist sozusagen, gibt es eine Beziehung oder eine mögliche Beziehung zwischen Ökologie und reiner Kunst? Wenn man jetzt sagt, reine Kunst ist eine Kunst, die ohne kunstfremde Absicht entsteht, ja, wobei eine kunstfremde Absicht auch etwas ganz Produktives für die Kunst sein kann. Also reine Kunst gedacht, eine Kunst, die ganz aus sich herauskommt, ganz aus dem Material heraus. Und das sieht man, glaube ich, sehr schön, wenn man da auch an Künstler denkt, wie zum Beispiel Ethel Adnan, die gerade die Ausstellung im K20 hatte, dass natürlich auch sozusagen eine Kunst, die aus sich selbst heraus entsteht, sehr oft die Welt einfach neu sehen lernt und nicht nur neu sehen lernt, sondern einfach ein Gefühl für die Welt geben lässt, vielleicht auch für Schönheit oder was immer. Wobei man natürlich davon ausgehen kann, wenn man will, wie das Hundertwasser gesagt hat, alles was schön ist, ist naturgemäß und alles was naturgemäß ist, ist schön. Ich habe jetzt bei Hundertwasser noch vergessen zu sagen, dass wenn man bei ihm mal diese Biotope sich ansieht und dann die abstrakten Bilder sich ansieht, dann sieht man, dass die abstrakten Bilder sind alles Biotope. Also das ist immer, wenn Sie das sehen, alles was grün ist, ist dann halt Humus und alles was blau ist, ist Wasser. Und das Ganze ist immer eine Verschränkung, das ist ein System, wie sich Wasser und sozusagen die Vegetation verschränken. Also eine reine Kunst sozusagen macht auch die Welt neu sehen und sozusagen hat damit auch in vielen Fällen sozusagen, auch wo eine abstrakte Kunst kann ja eigentlich auch eine Landschaftsmalerei sein, hat da sozusagen einen ökologischen Effekt. Also mit dem Verleger Georg Hauptfeld hatte ich eben zuerst Anfang 2023 gedacht, wir publizieren das 2024, im Herbst 2024, und haben dann aber gesagt, nein, gefühlt schlägt sozusagen die Konjunktur möglicherweise um. Und seither habe ich auch den Eindruck, diese Konjunktur sozusagen, wo den ökologischen Umbau der Gesellschaft, diese Konjunktur hat sich rein politisch und geopolitisch schon stark gewandelt. Man sieht auf einmal, was die EU-Kommission oder auch das EU-Parlament mit dem Green Deal beschlossen hatten. Das wird jetzt in fast allen Ländern auf einmal sehr breit in Frage gestellt, und zwar eigentlich aus der öffentlichen Meinung heraus, was sehr, irgendwie sehr gefährlich ist. Und zugleich ist natürlich in der reinen Realität ist sozusagen ein klimagerechter Umbau der Gesellschaften wichtiger denn je. In der Mitte September hatten wir in Krems eine sehr interessante Tagung, das heißt die Donau Kulturkonferenz. Das sind alle Länder, die an der Donau liegen. Das sind insgesamt 11 Länder, die miteinander sprechen. Es ist interessant, die miteinander politisch nicht sprechen, aber in dieser Kulturkonferenz sprechen sie miteinander. Und dann musste ich einen Vortrag machen, Kunst und Ökologie. Und es hieß schon am nächsten Tag, es kommt ein großes Unwetter. Und dann war mehr als 48 Stunden ein Unwetter, wie ich es überhaupt noch nie erlebt habe. Ja, wo man sich denkt, das hört jetzt nicht mehr auf. Wo man in den SMS-Nachrichten von der österreichischen Regierung gehört hat, dass jetzt die Stromversorgung ausfallen wird. Wo die U-Bahn gestoppt wurde, weil der Wienfluss in die U-Bahn hinein ist. Ja, also es war unglaublich, dass man den Eindruck hat, das Ding ist nicht mehr unter Kontrolle. Und da war der Ausgangspunkt war der, dass das Mittelmeer ja in diesem Sommer 28,5 Grad warm war. Ja, wenn man sich vorstellt, das Mittelmeer ist so warm wie die Badewanne. Das sind halt einfach Wassermassen, ganz feuchte Wassermassen sind hoch aufgestiegen und sind mit einer kalten Wassermasse zusammengeprallt, die aus der Arktis, durch die Schmelzung der Arktis entstanden war. Ja. Und das ist über Mitteleuropa explodiert sozusagen. Und da hat das hat so geregnet, sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Und man hatte wirklich den Eindruck, die Situation ist hier ist nicht mehr unter Kontrolle. Und wir sind dann nach Slowenien gefahren und in Slowenien sah es genauso aus. Da einfach die Klimaproblematik existiert wirklich. Und sozusagen dieser Umschwung von großen Teilen der öffentlichen Meinung, sozusagen, wir wollen diese Kosten nicht mittragen und so weiter, das ist, denke ich, eigentlich ein sehr gefährlicher Punkt. Vielleicht eben noch ein Punkt zum Abschluss. Die gesamte moderne Kunst, also wenn man sich das denkt, so eigentlich seit 1800, ging eigentlich von der sozusagen Unendlichkeit der Geschichte oder der Erdgeschichte aus. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass in dem Generationsgefühl der jüngeren Künstlergenerationen ist das auf einmal nicht mehr der Fall. Ja, ist sozusagen das ist nicht mehr selbstverständlich. Anders gesagt, der Zeithorizont wird für viele Menschen oder zunehmend auf einmal endlich. Und das verändert natürlich auch unglaublich viel für die Kunst. Was sich damit verändert, kann man nicht abschätzen, aber sozusagen, wenn sich die Zeithorizont wenn sich der verändert, verändert sich auch ganz viel überhaupt für ein ästhetisches Denken und eine künstlerische Arbeit. Und angesichts dessen kann man nur sagen, dem Biotop Kulturbahnhof Ella dagegen muss man ein ewiges Leben wünschen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war nicht zu viel.
Herzlichen Dank für den Vortrag. Haben Sie noch Zeit, dass Sie Fragen stellen können?
Gerne, ja, klar. Gerne.
Ja, dann bitte ich einfach, dass Sie Fragen stellen. Ich möchte nicht mehr erklären, ich möchte lieber selber dann irgendwie dazwischen fragen. Aber jetzt haben wir einen Fachmann und Fachautor hier. Deswegen kann man vielleicht direkt nochmal nachhaken.
Gerne. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen, trotzdem versuche ich zu formulieren. Ihre Aussagen über die Entwicklung der Kunst in den 80er Jahren, Sie sprachen davon, das Kapital übernimmt, das Geld fängt an zu regieren, das stimmt zum Teil. Ich denke an die jungen Wilden, die ja extrem kommerziell vermarktet worden sind, aber es gibt noch andere Bewegungen und ich bin Künstler, ich bin Bildhauer, ich bin in der Generation von der Akademie gekommen und habe da schon auch einen Aspekt verfolgt in meiner Arbeit, bei dem es um Recycling, um Auseinandersetzung mit Naturmaterialien geht und ging bis heute und das sollte man nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, dass es natürlich auch immer parallele Bewegungen gab, den großen Strömungen auf dem Kunstbetrieb oder vor allem im Kunstmarkt. Da müsste man vielleicht auch nochmal einen zweiten Blick drauf lassen.
Mhm. Sicher. Also was mir da gerade einfällt, ist, dass natürlich, also das, was Sie gesagt haben, ist sehr, sehr richtig. Aber ich sage immer so einen Gegensatz. 1981, glaube ich, hat die erste große Ausstellung im Martin-Gropius-Bau stattgefunden, die hieß Zeitgeist. Ja, wo das irgendwie, das hat irgendwie alles gesagt, sozusagen. Und dann hat Harald Seemann, sehr wichtig, eigentlich zu Beginn, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, vom Hamburger Bahnhof, dann die Ausstellung Zeitlos gemacht. Und bei Seemann haben natürlich solche Dinge, also der hat schon auch einen Blick für so etwas immer gehabt. Also natürlich immer parallel, ja, klar.
Ich fand das ganz interessant, was offenbar die jüngeren Studenten mittlerweile an Fragen richtet. Wurde ja nur einigen aufgezählt. Und da war eine Sache, die bei mir im Kopf hängen geblieben ist, wo ich gerne wissen möchte, wie sich das dann zum Ausdruck gebracht wird. Und zwar, dass sie sich gefragt haben, habe ich das Recht, der Welt noch weitere Kunstobjekte zuzufügen? Und wie wird das dann verarbeitet? Oder gibt es da, könnte man das konkretisieren, wie diese Problematik für die Studenten oder wie auch immer, wie sie das versuchen zu lösen, diese Problematik, die offenbar da im Bewusstsein auch da ist?
Ja, zum Beispiel wirklich, indem ich mir Sachen suche, die es schon gibt.
Bitte?
Indem ich mir Sachen suche, die es schon gibt. Also beispielsweise hat jemand in der, es ist gerade nicht auswendig, wir haben die dann drin, in der Klasse Dominik González Förster einen Abschluss gemacht, und die ganz wesentlichen Dinge sind diese, also das meiste in der Installation waren invasive Pflanzen, die er einfach von der Autobahn geholt hat. So asiatische Pflanzen, die sich da unglaublich verbreiten. Also wo man dann einfach nicht jetzt etwas fabriziert, sondern eigentlich Dinge zusammenholt, die schon bestanden haben. Aber ich habe das in einem anderen Zusammenhang sehr stark erlebt mit der amerikanischen Künstlerin Störtebrand, die die letzte Zeit in Paris gelebt hat, und die ihr fast ihr ganzes Leben immer andere Kunstwerke wiederholt hat, ja, also ganz eins zu eins genau wiederholt hat, und die gesagt hat, was ich mache ist, ich füge keine neuen Bilder dazu, sondern ich reduziere die ganzen Bilder, die bestehen, indem ich nur wenige wiederhole.
Aber sie macht ja auch ein neues.
Bitte?
Sie arbeitet, sie entwickelt ja noch ein neues Objekt in dem Moment wieder entstehen.
Ja, ja. Aber dieses sich Dinge holen oder neu verwenden, die schon bestehen, und in dem füge ich hier nichts dazu, weil ich da das andere entferne, das ist so eine Sache, was man jetzt an der Akademie sehr stark sieht. Mir ist gerade eingefallen, mit den 80er Jahren, ich hatte immer so, also wir hatten ein Erlebnis, ich habe jahrelang war ich Aufbauhelfer bei der Galerie in St. Stephan in Wien, und als die Galerie Grinzinger noch in Innsbruck war, in beiden. Und in Wien war der Fall gewesen, dass Beuys 1967 eine Aktion am Rasenstab gemacht hat und hat da eine Fettecke gemacht. Da gibt es ein schönes Foto von Ute Klopphaus, wo so am Boden liegt und Fettecke in die Ecke streicht. Und die Ausstellung hat damals 3 Wochen gedauert. Und dann wurde natürlich die Fettecke rausgestrichen, aber das Fett war so stark in der Wand drin, dass wir vor jeder Ausstellungseröffnung mussten wir das überstreichen, und irgendwie ein paar Tage später war das aber wieder da. Ja, und das fand ich einen sehr schönen Vorgang. Und das wurde dann natürlich in den 80er Jahren, hat die gleiche Galerie, hat dann Robert Ryman und Donald Judd gezeigt, und dafür wurde dann das Ganze rausgerissen. Ja, also eigentlich das war eigentlich ein schönes Ding, wenn es immer rausgekommen ist. Und dann hat man einfach sozusagen, damit das gut sozusagen marktgerecht präsentiert wird, hat man die Fettwege entfernt. Und das fand ich immer so der Unterschied zwischen 2 Jahrzehnten.
Ich möchte noch eine klarere Sache zu den Biotopbahnen für Elarbeit tragen. Hatten wir mal eine Ausstellung, ein Außenprojekt mit hauptsächlich mit Schwegler Künstlern, das heißt, unter anderem Thomas Gehmann. Und sie beginnen ihr Buch mit einer Arbeit von Thomas Gehmann, mit dem Kontrollraum. Das ist, Thomas Gehmann hat ja seine Arbeiten also aus Pappe, aus Papier gebaut und auch diesen Kontrollraum hier mit den Instrumenten, das sind alles Arbeiten aus Pappe, den Sitzen hier vorne und den diese Zerstörung, die hier anfängt, so habe ich das verstanden, mit diesen Einblendungen, die hier unterhängen, ich weiß nicht genau, was das ist hier. Und Thomas Gehmann hat in dem anlässlich dieses Projektes mit der Schwegler-Klasse vor unserem Ateliereingang vorne die Mülltonne nachgebaut, damals schon. Wann war das eigentlich? In welchen Jahrzehnten? 80 Jahre vielleicht?
Ah, ja, ja.
Oder?
Ja, 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 da war er ja noch Student. Also ich kann mal
den 90er.
Faltblatt von ihm, was er entworfen hat. So eine Art Karte, das suche ich ihn mal aus.
Echt toll, ja.
Ich schicke ihn dazu, oder geht ihn da.
Übrigens, Fritz Schwegler, das Werk ist ja leider nicht sehr präsent, weil es irgendwie nicht so einfach ist, aber wenn Sie mal Gelegenheit haben, Schwegler hat ja, kommt eigentlich aus einem Bergbauernhof, kann man sagen, jedenfalls ein Hof relativ, also wo das ursprünglich sehr arm war, in der Nähe von Göppingen und der hat dort seine eigenen Arbeiten in der gesamten Umgebung in so unterschiedlichen Häuschen, die er sozusagen wiederverwendet hat, aufgestellt. Das ist unglaublich schön. Das sind sicher 25 insgesamt Häuschen, das zum Beispiel so eine Umspannhäuschen, ich weiß nicht, wie das heißt, aber diese Häuser, die es früher gab, diese ganz hohen waren, so ganz schmale Fläche und da war ein Umspannwerk drin. Und da hat er es geschafft mit Hilde Schwegler zusammen. Die sind von einem Bürgermeister zum anderen gegangen und haben überall durchgebracht, dass die nicht abgerissen wurden. Und da drinnen ist jeweils eine Arbeit, wo man zum Beispiel ganz auf der Leiter ganz hinaufsteigen muss. Und, oder sie haben Wassertürme, die nicht mehr benutzt wurden. Da hat man innen den Wasserturm verwendet als sozusagen als Ausstellung oder da sind die Arbeiten ausgestellt. Oder dann haben sie an einer kleinen Eisenbahnstrecke, wo so irgendwie, weiß nicht, alle Kilometer so ein Häuschen gestanden ist, wo ein Telefon drin war, für den Fall, dass es irgendwie eine Havarie gibt oder so, haben sie alle diese Häuschen bekommen und die sind bei ihnen im Garten ausgestellt, wo jeweils, wenn man aufmacht, ist immer eine Arbeit drin. Und das finde ich ist ein total schönes Projekt dieser Wiederverwendung, aber auch, wie man sehr harmonisch mit der Umwelt umgeht. Ja. Das, also wenn man dorthin fährt, kann man das besichtigen, wenn man mit der Witwe Hilde Schwegler, wenn man mit ihr den Schlüssel bekommt.
Wasser hatte ja hier mal eine Ausstellung im Kunstverein oder in der Kunsthalle. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch zu Ruhrbergzeiten war oder zu Hartenzeiten. Ich meine zu Hartenzeiten. Und da bin ich ihm zufällig mal begegnet, als er eines seiner Modelle repariert. Aber ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich habe nur guten Tag gesagt, ich war noch Student. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Das muss also so in der Mitte der 60er Jahre gegangen sein. Aber in Düsseldorf selber blieb er damals eigentlich, ich will nicht sagen unbeachtet, sonst wäre er nicht ausgestellt worden, aber man hat so getan, an sich wäre das nichts Ernsthaftes.
Ja.
Also das galt immer so ein bisschen als Spinnert oder paradiesvogelartig.
Ja, genau.
Und ich hatte auch den Eindruck, dass danach die Düsseldorfer Szenerie gar nicht mehr bereit war, ihn einzuladen. So hat ja so gut wie nie hier mehr ausgestellt.
Ja, ja.
Ja, es hat sehr lange gedauert, bis er sich hier im Rheinland im Kunstmarkt richtig durchgesetzt hat.
Wobei bei Google zum Beispiel, also das hat eine Kollegin im Zusammenhang mit der Ausstellung im Leopold-Museum herausgefunden, bei Google ist er Nummer 5. Ja? Also unglaublich. gegoogelt wird die ganze Zeit. Also ich glaube, die Künstler, wie ist das? Das geht so, Nummer 1 ist Picasso, Nummer 2 ist Van Gogh, Nummer 3 ist Frida Kahlo, Nummer 4 ist Claude Monet, Nummer 5 ist Hundertwasser. Ja, das ist unglaublich. Und in Düsseldorf hat er eines gemacht, er war in einer Fernsehsendung, die ihm in den Messehallen gedreht wurde. Das hieß Wünsch dir was, und das war eine der größten Sendungen am Samstagabend. Und da ist er aufgetreten und hat diese Modelle mit den überbauten Autobahnen und diese Geschichten erklärt. Und das war 1972. Und das hat eine unglaubliche Breitenwirkung in allen deutschsprachigen Ländern gehabt. Das.
Also ich kann vielleicht noch mal kurz erwähnen, Hundertwasser ist später. Da war ich, aber ja, ich weiß gar nicht, ob ich da war. Da war ich schon Oberstudienrat, also das muss Jahrzehnte später gewesen sein. Da ist er in dem Ort, in dem ich Abitur gemacht habe, in Uelzen, in Niedersachsen, eingeladen worden, ganz offiziell den Bahnhof zu verändern. Und er hat das gemacht. Und das hat mich wirklich sehr gewundert, dass die Uelzener das hingekriegt haben. Uelzen war eigentlich nur bekannt für seinen Zuckerrübenanbau und für die Kartoffeln, die da gewesen waren. Und das ist also tatsächlich ein Ort, und die Uelzener Bevölkerung hat das unheimlich gut angenommen. Ja. Die sind heute noch stolz darauf, dass er das gemacht hat.
Das ist auch das Aushängeschild, oder wie man das nennen soll, ist ja. ganz in der ganzen Region da. Ja, das kennt da jeder. Ja.
Sie schreiben in Ihrem Buch am Schluss so einen Abschnitt oder ein Kapitel über die Folgen, die ein großer internationaler Kunstmarkt für das Klima haben könnte. Und ich muss zugeben, das hat mich tatsächlich verblüfft, weil ich mir das nie überlegt hatte. Ich habe zwar öfter Kunstmärkte besucht, aber dass das schädlich sein könnte, das ist mir eigentlich überhaupt nicht eingefallen.
Ja, die Sache ist, dass halt, also mit der Globalisierung der Kunst in den 1990er Jahren, das hat man ja ganz stark erlebt. Also mir ist das auch so gegangen, dass man als freier Kritiker und Kurator war man auf einmal, hat man in der ganzen Welt gearbeitet. Ja, also ich habe dann immer gezählt, wie viele Flugzeuge ich genommen habe, und einmal hatte ich in einem Jahr über 100 Flugzeuge genommen, über 100 Flugreisen gemacht, und was ja irgendwie total verrückt ist. Und in dem Zusammenhang hat sich eben ausgebildet, dass die Kunstmessen, die ja vorher sehr lokal waren, also wo es Köln gab und Basel und bisschen noch Paris, und damit war es schon vorbei mit den internationalen. Und das hat sich auf einmal ausgedehnt, sodass es über 20 derzeit gibt. Und die großen, also zum Beispiel die Galerie, wo ich begonnen habe in Wien, macht 15 Messen pro Jahr. Ja, und lebt nur von den Messen. Es wird lokal in Wien überhaupt nichts verkauft. Und das heißt, 15 Messen, das sind zwei Teams, die ständig unterwegs sind. Weil eine Messe in Hongkong vorzubereiten, das ist ja wirklich sehr komplex, bis sie da mal die Kunstwerke dort haben. Und gleichzeitig die wesentlichen Sammler reisen auch zu ganz vielen Messen. Und die Messen sind dann eigentlich nur dazu da, dass das Kunstwerk den Besitzer wechselt. Ja, das könnte aber ohne die Messe genauso stattfinden. Ja. Wenn man sich das durchrechnet, wie viel bei einer großen Messe wie Basel, was da an Reiseaufwand und Transportaufwand stattfindet, oder zum Beispiel, dass die Messe, also die Art Basel dann die FIAC in Paris ersetzt hat, hat man ja im Grand Palais Éphémère das gemacht. Das heißt, das ist ein Gebäude, das steht auf dem Rasen. Ja. Und das Gebäude wird dann aber gleichzeitig mit einer Klimaanlage das Klima völlig stabilisiert. Also das ist eigentlich völlig pervers. Und das Ganze ist nur dazu da, dass mehrere hundert Kunstwerke den Besitzer wechseln. Ja, das ist der einzige Sinn und Zweck. Und da kann man sich schon sehr fragen.
Ich hätte nicht drüber nachgedacht.
Nein, das sind doch Interessen.
Ja, klar.
Ich glaube, das heißt jetzt zum Beispiel, Indien strebt auf, da gibt es viele reiche Leute. Es ist ja völlig klar, dass ja nicht mal Promille ganz der reichsten Leute auf dieser Erde da aktiv sind. Davon wiederum eine Minderheit. Wer ist denn in der Lage, Werke für 50 oder 100 Millionen zu kaufen und so weiter? Das sind ja ganz enge Kreise auch. Und die sich dann wieder so selbstreferenziell, glaube ich, da so die Bälle zuspielen und so weiter. Aber ich würde nochmal fragen, also mich selber auch fragen, aber uns alle in der jetzigen Situation, ich sage nur ein Stichwort, Trump.
Ja.
Man will es ja gar nicht mehr hören oder so. Aber es sieht ja wirklich gruselig aus. Kann man eigentlich erwarten, dass es eine Bewegung auch in der Kunst geben wird, die einfach sagt, so, jetzt ist wirklich mal gut, das kann doch nicht wahr sein, dass wir uns hier selber die Erde so kaputt machen, dass es vieles dann auch nicht mehr umkehrbar ist. Also wenn man die Gletscher genannt oder eben halt Antarktis und so weiter. Ich habe das Gefühl, der Kunst, weiß ich nicht, wird es da Widerstände im verstärkten Maße geben? Wie kann man das einschätzen oder auch hoffen, dass da irgendwo Bewusstsein entsteht? Weil, also, ich hab mich schon immer gefragt, eine Zeit lang war ja eine Euphorie, die Jugend hier, Klimawandel, gegen den Klimawandel geht auf die Straße, ist doch ein Witz. Oder auch, es hieß die Gymnasiasten zum Beispiel, da stimmt es vielleicht sogar ein bisschen, wir sind nicht mehr so scharf auf Autos, wie sonst früher alle waren. Es ist doch ein Witz, wenn ich mir angucke hier, im Haus, Eltern, Akademiker, Professor und so weiter, ja, der Sohnemann, der ist geil auf geile, schnelle Autos und das interessiert überhaupt nicht. Und dann den Großteil der Jugend, habe ich das Gefühl, interessiert es wirklich nicht und sind da jedenfalls nicht allzu wach. Und dass wir als Entschuldigung, alte Säcke, Ausnahme, uns da hier Gedanken machen, ja, wir werden es noch überleben.
Es gibt doch diese Denkanstöße auch in der Kunst, die gibt es reichlich.
Ja.
Aber die Interessen am Kapital, international, die gehen natürlich total gegen das Klima. Das sieht man jetzt in Aserbaidschan,
dass
das nicht bewirkt wird, weil es wirtschaftliche Interessen gibt, die dagegen stehen. Aber es gibt trotzdem diese Denkanstöße von der Kunst. Mehr kann und konnte Kunst ja nie bewirken. Ja, das ist einfach eine Realität. Das ist bildende Kunst oder Kunst überhaupt ist eine Nische in unseren Gesellschaften. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen.
Ja, ja. Aber es ist ja auch ein Grund dann wirklich, würde ich mal sagen.
Aber das zum Beispiel mit dem Hundertwasser, das habe ich nicht gewusst. Also, dass der Biotope eingerichtet hat. Das ist sehr informativ für mich auch gewesen. Wusste ich überhaupt nicht.
Ja, was ich da auch interessant finde, ist, dass er sozusagen gesagt hat, also dass er die auch nicht richtig publik gemacht hat.
Genau.
Er hat ganz zu Beginn, zum Beispiel in Neuseeland, hat er ganz zu Beginn das publiziert, also richtig, da wurden Zeitschriftenartikel gemacht darüber, dann hat er aber auch gemerkt, dass dann Leute kommen, ja, und zum Beispiel die Stiftung bezahlt, also von oben, Google Earth sieht man das Ganze nicht, weil alle seine Dächer sind begrünt, das heißt, man sieht keine Gebäude. Ja? Und, die Stiftung bezahlt Verlage, also die so Reiseführer rausbringen, die bezahlt ihnen etwas, damit das nicht erwähnt wird, der Ort sozusagen. Und in Neuseeland da zum Beispiel, der war eigentlich der erste Anlass, dass er die ersten 200 Hektar gekauft hat und da ist ein Hektar ist primär Urwald, weil das so eine enge Schlucht ist, dass es keinen Sinn hat, da irgendwie die Bäume zu fällen, damit Weideland ist. Und da ist ein 1000-jähriger Baum, ja, absolut, also irre, der Baum, von der Kraft her. Und da hat er gesagt, wenn jemand sieht aus einem Helikopter, dass da ein tausendjähriger Baum ist, dann bauen die daneben einen Parkplatz, damit die Leute das besichtigen können, und der Baum ist kaputt. Ja, der Baum ist tot. Und dann hat er gesagt, da baue ich einen Umbau, also einen Urwald rundherum, da sieht man den Baum nicht mehr von oben. Und also das war bewusst sozusagen auf eine Nicht-Publizität angelegt, weil so ein Ding sozusagen kaputt wird, wenn es zu publik ist.
Also Delgado hat ja auch so eine Wahnsinnsarbeit gemacht, ne? Da wo er herstammt, wo ja alles kaputt war, Brasilien, und da ist es ja Wahnsinnsaufwand gelungen, so das, ich sag mal so, zu reparieren. Mühsam und so weiter, gleichzeitig verschwinden jeden Tag in Brasilien.
Goldgräber machen alles kaputt?
Nicht nur die Goldgräber, sondern Sojaanbau, all das. Ne? Also man unglaubliche Anstrengung schafft man da wieder was zu reparieren, und gleichzeitig am gleichen Tag verschwinden dann was ich mehr auf Fußball für Regenwald. Ne?
Aber gerade das muss man dazu sagen, der hat das gemacht, weil das das Grund, das Land seines Vaters war. Und weil der Vater die Bäume verkauft hat, damit der Sohn eine gute Ausbildung gekriegt hat.
Ja, ja,
und das schlechte Gewissen hat ihn sozusagen dazu gemacht. Das ist gut, das, aber wer hat denn schon Väter, die einen schönen Urwald verkauft? Also von dem Bereich, mein verstorbener Schwager war Biologe, der hat viel im Amazonasgebiet so